Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge bin ich nicht allein und zwar haben wir einen Gast bei uns zu Gast und zwar der Ronald von GoE. Hallo Ronald, wie geht es dir? Schöne Grüße nach Österreich.
Hallo Maxim, danke für die Einladung und ja, mir geht's gut. Wir haben, glaube ich, heute ein spannendes Thema für viele Bauherren und die es noch werden wollen.
Auf jeden Fall. Wir sprechen über E-Mobilität im Allgemeinen, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja ein weiter Begriff, da gehört ja relativ viel dazu. Aber erstmal, ich habe ja schon gesagt, viele Grüße nach Österreich. Kannst du es kurz sagen, wo du genau bist in Österreich, beziehungsweise was ihr genau macht, was GoE ist?
Also GoE ist ein Hersteller von smarten Wallboxen. Wir befinden uns im Süden von Österreich, in Kärnten, schon nah an der italienisch-slowenischen Grenze. Und wir entwickeln Ladestationen, sowohl die Hardware als auch die Software. Und wir produzieren sie auch hier lokal. Das heißt, für viele unserer Produkte kommen selbst die Zulieferprodukte aus der unmittelbaren Nähe. Und der große Vorteil von unseren Produkten ist, dass wir rein smarte Produkte anbieten. Und ich glaube, smart, das ist die Zukunft auch im Bauen. Man möchte smart vernetzte Geräte. Heute kommen immer mehr Wärmepumpen, Wechselrichter und Ähnliches zusammen. Und da spielt die Wallbox, ist da ein wesentliches Element, um eben auch energieautarker zu werden oder Energie lokal zu nutzen, gerade wenn es zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach gibt.
Absolut. Ja, ich sage ja immer wieder, wir haben die Entwicklung gemacht beim Haus, dass wir weg, also oder zumindest von wenn wir in der Planung sind, ja, dann überlegt man sich, okay, wie wohne ich, was sind die Abläufe, wann gehe ich wie ins Bad, also mit den Kindern, ohne Kinder, wie auch immer, wie sollte das aufgeteilt werden, etc., also Tagesabläufe. Und irgendwann kam die Photovoltaikanlage dazu. Und so dass man gesagt hat, ja, wir produzieren unser Strom selbst. Und dann, finde ich, gab es vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht schon mal so ein bisschen Umdenken. Ah, okay, ich muss jetzt vielleicht gucken, dass ich die Waschmaschine, also in der Nutzung, die Waschmaschine, wann ich die einschalte, damit ich natürlich meinen Stromverbrauch möglichst hoch habe, während ich den Strom auch produziere. Und dann kam nochmal die nächste Phase dazu, dass die E-Mobilität dazu kam, weil man gesagt hat, hey, wenn du eine Photovoltaikanlage hast oder eine Wallbox hast und die zusammen miteinander kommunizieren können und miteinander gut sind, dann macht es ja auch Sinn, das Auto dann zu laden, wenn der Strom da ist. Und auf einmal haben wir von dem ursprünglichen Nutzungsverhalten, was wir uns angeschaut haben beim Hausbau, das heißt Tagesabläufe, Hobbys etc., haben wir nochmal andere Nutzungsarten oder Nutzungsformen im Haushalt sozusagen, die berücksichtigt werden und geht nochmal weiter zur E-Mobilität. Und die E-Mobilität hört ja beim Auto nicht auf, das ist ja das E-Bike, das ist ja das Auto, das ist ja das der E-Scooter und was es da nicht alles gibt. Das alles ist ja auf einmal so ein rundes Ding, wo auf einmal noch die Mobilität mit einspielt. Und das finde ich halt total spannend.
In der Tat, also Mobilität und Energie, das gehört total zusammen. Ja. Also beides kann man nicht ohne einander denken. Viele glauben ja, wo wird denn der ganze Strom herkommen? Ja, für einen Bauherrn ist es vielleicht eine relativ einfache Lösung, wenn er eine PV-Anlage auf dem Dach hat oder zum Beispiel einen günstigen Stromtarif hat. Dann wird E-Mobilität für ihn noch günstiger. Schon heute ist es so, klar, die Anschaffung von einem E-Auto ist teurer als jetzt bei einem Verbrenner, definitiv. Aber die ganzen weiteren Lebenslaufkosten sind in der Tat schon günstiger, wenn ich mich zum Beispiel mit Strom zu Hause laden kann. Und als Bauherr kann ich mir weitere Gedanken machen, wie kann es zum Beispiel mehr Strom von der PV-Anlage für mein E-Auto nutzen? Was spielt da eigentlich mit Batteriespeicher oder bidirektionales Laden? Das sind so alles Themen, die uns immer mehr betreffen. Wie hängt das alles zusammen und wie kann ich da für mich kostentechnisch, aber auch in Richtung Komfortabilität das meiste rausholen? Also so das zur Tankstelle fahren, das fällt halt weg.
Ja. Vor allem jetzt in den Zeiten, wenn die Spritpreise halt eben steigen und dann allein eine Ankündigung, dass die Spritpreise nächste Woche steigen werden, was auch immer, weil dann eine neue Steuer kommt oder wie auch immer, lange Schlangen dann gebildet werden. an dem Tag zuvor. Und dann denkt man sich immer, ja, okay, und dann, wenn halt hier Konflikte sind weltweit, die dann halt eben Auswirkungen auf unseren Markt haben, dann denkt man sich, okay, beim E-Auto, dass ich dann mit PV-Strom laden kann, habe ich die Probleme halt eben nicht.
Genau, also es ist definitiv günstiger und das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten massiv gemerkt. Also die Iran-Krise hat zu einem massiven Umdenken bei, insbesondere bei Menschen, die im Einfamilienhaus leben, aber auch bei Mietern von Mehrfamilienhäusern geführt. Steigende Spritpreise waren automatisch, haben die dazu geführt, oh, wir denken doch mal ein bisschen mehr über die E-Mobilität nach. Und ich bin mir sicher, dass viele schon länger über E-Mobilität nachgedacht hatten. Aber ja, Reichweitenangst und ähnliche Themen sind halt immer noch vorherrschend, was man vielleicht als jemand, der E-Auto fährt, dann schon aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Aber wenn dann so der Kostenfaktor dazu kommt, da haben sich jetzt viele Menschen entschieden, doch aufs E-Auto umzusteigen. Gerade auch im privaten Bereich. Vorher war der Markt mehr vom wirklich gewerblichen Autofahrern, also Unternehmen und ähnlichen, getrieben. Und vor einem Jahr haben Gebrauchtwarenhändler noch gesagt, oh Gott, ich habe so viele gebrauchte E-Autos auf meinem Hof, dann werde ich die dann alle mal verkaufen. Und jetzt fragen die sich, ich habe ja fast gar keine mehr, was soll ich denn jetzt verkaufen?
Ja.
Und wir merken das auch bei uns, also wir müssen massiv die Produktionskapazitäten erhöhen, weil es gab wie eine Art Explosion bei den Bestellungen für Ladestationen. Das heißt, der Markt ist erheblich in Bewegung und wirtschaftliche Sanktionen oder Auswirkungen haben eine direkte Auswirkung auf das, was Konsumenten machen möchten.
Ja, total gut. In einem Punkt würde ich dir gerne widersprechen, und zwar so, dass das E-Auto in der Anschaffung teurer ist. Ich glaube, da muss man ein bisschen gucken, wie man es vergleicht, weil, also ich habe jetzt beispielsweise auch ein gebrauchtes gekauft, also ich habe davor ein anderes E-Auto gehabt, dann habe ich ein anderes jetzt eben gekauft, nochmal gebraucht. Moment, das Auto war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 2-3 Jahre alt. Also so ein klassischer, nee, ich glaube 2 Jahre, klassischer Leasing-Rückläufer, war vorher beim Unternehmen, hat irgendwie 9000 Kilometer in den 2 Jahren gemacht, also gar nicht so viel gefahren. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt für das Auto 16.000 Euro gezahlt und gut, wenn ein vergleichbarer Verbrenner wäre vielleicht dann 2.000-3.000 Euro günstiger, aber muss nicht unbedingt sein, also je nachdem, wie man es findet, ja, vor allem bei den Gebrauchtwagen kann man da natürlich ein bisschen mehr schauen und vielleicht ein bisschen weiter weggucken, wie auch immer, aber auch die Vorteile, die dann natürlich kommen mit Steuersparnis, das heißt, ich zahle keine Steuern da drauf, etc., etc., und ich habe halt den riesen Vorteil, ich habe halt daheim eine PV-Anlage, 20 kW Peak, und die beliefert mich von, ich glaube, von April bis Ende September oder in den Oktober mit rein, voll. Und dann gibt's noch mal eine Übergangszeit, wo ich dann halt mit 10%, 20%, 30%, 40% Preisnachlass, weil ich dann halt eben nicht komplett die aus der Sonne halt eben tanken kann, sondern halt eben nur teilweise. Und das ist ja auch schon viel wert, ja. Und daher sage ich, also wenn man es in der reinen Anschaffung betrachtet, ja, teilweise muss ich dir dann recht geben, aber so in der gänzlichen Betrachtung ist es natürlich ein ganz anderes, wovon man da auf einmal spricht, ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen Fallsache. Aber in der Gesamtbetrachtung, gerade weil ich eben vielleicht geringe Betriebskosten habe, auch wenn es jetzt darum geht, Werkstattkosten und ähnliches, ja, sind deutlich niedriger.
Ja.
Es gibt auch viele Leute, die entscheiden sich eher vielleicht für einen Plug-in-Hybrid. Da darf man dann aber wieder nicht vergessen, man hat dann quasi für 2 Systeme die Werkstattkosten. Ich bleib trotzdem beim Ölwechsel und so weiter.
Ja.
Das ist in der Hinsicht dann nicht ganz förderlich. Und bei einem Plug-in-Hybrid muss man natürlich beachten, man sollte überwiegend elektrisch fahren, sonst rechnet sich das Ganze nicht weder wirtschaftlich, sondern und außerdem gar nicht hinsichtlich Umweltaspekten.
Also ich persönlich bin auch kein Fan von Hybridlösungen, weil ich mir dann sage, hey, Ich habe dann nichts Ganzes, nichts Halbes. Ja, also ich habe ein E-Auto, was einen Motor mitschleppen muss. Das heißt, ich habe dieses zusätzliche Gewicht, was ich dann mitschleppen muss. Wofür? Also das ist natürlich für die Übergangszeit verständlich so, dass man dann die Sicherheit nochmal mitschaffen will und so weiter und so fort. Aber du hast ja auch schon gesagt, ne, als E-Autofahrer hat man einen ganz anderen Blick auf die Reichweitenthematik oder komme ich überhaupt dahin oder nicht? Wie siehst du das? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Wie genau du das meinst oder wie genau du das dann siehst, eben das Thema mit der Reichweite.
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, was hat man für persönliche Bedürfnisse. Also für jemanden, der nur in der Stadt unterwegs ist oder halt relativ lokal fährt,
Ja.
ist ein E-Auto immer genug Reichweite. Da gibt es vielleicht Modelle, okay, die haben vielleicht nur 200 bis 300 Kilometer Reichweite. Aber wenn man überlegt, wie viel man am Tag fährt, und wenn man zu Hause laden kann, dann ist das gar kein Problem. Dann lädt man einfach über Nacht wieder auf und in der Regel muss man ja auch nicht jeden Tag anstecken. Sondern, also mir geht's so, mein Auto hat circa 500 Kilometer Reichweite, wenn es jetzt rein Überlandfahrten und Stadtfahrten sind. Und das natürlich im Sommer, dass man immer ein bisschen im Blick behalten. Dann fahre ich einmal die Woche. Und das war's. Und generell natürlich für diejenigen, die weitere Strecken fahren, also die dann, wenn wer jetzt mit einem Dienstwagen zum Beispiel als Außendienstmitarbeiter viel unterwegs ist, für den ist es natürlich schon ein bisschen eine Umstellung. Vielleicht hat er bisher gesagt, okay, ich fahre meinen 400 Kilometer auf der Autobahn und dann bin ich beim Kunden und irgendwann fahre ich zur Tankstelle. Ja, da wird er je nach dem Modell zwischendurch mal anhalten müssen, dann einen Schnelllader stehen müssen und nachladen. Aber die neuesten Automodelle, gerade in dem Bereich, die laden extrem schnell. Das heißt, selbst auf so einer Strecke, ich persönlich lade in 20 Minuten so weit, dass ich wieder die nächsten 300 Kilometer fahren kann. Und ja, was macht man da? Geht mal auf Toilette, man isst was, schnappt frische Luft. Oder jetzt gerade, wenn es dienstlich geht, kann man derweil E-Mails beantworten und ähnliches. Also es ist nicht mal verlorene Zeit. Und als Familie zum Beispiel, die Kinder wollen auch mal raus an die frische
Ja.
Luft und nicht stundenlang hier im Auto sitzen.
Also genau, also
Aber
ich habe ich genau die Punkte habe ich auch immer im Kopf. Ich sag, also ich persönlich, ich glaube, 90% der Strecken sind halt irgendwie bis 30, 40 Kilometer, also in der Regel noch weniger, ja, also 10 Kilometer, sagen wir, wahrscheinlich 70%, dann irgendwie 20% bis 25 oder 30, 40 Kilometer und darüber hinaus sehr, sehr selten. Und tatsächlich, der typische Anwender, der dann sozusagen dann einem einfällt, ja, der Vertriebsmitarbeiter, der dann halt eben hin und her lange Strecken am Tag, den ganzen Tag unterwegs ist, etc., etc. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wenn man dann bei einem Kunden war, dann hast du danach nochmal irgendwie hin Notizen, du machst also Nachbereitung oder du hast Vorbereitung für den nächsten Termin etc. Das kannst du natürlich auch geschickt nutzen, indem du dann klimatisiert in deinem Auto sitzt, während es geladen wird und du dabei dann halt eben dir den Termin entweder nachbereitest oder halt den nächsten Termin vorbereitest. Das zum einen. Zumindest kriege ich das von einem Freund immer wieder rückgespiegelt, der genau das so macht, ja, dass er sich dann im Auto halt eben auf die Termine vorbereitet oder die Termine nachbereitet. Der Termin, das hat er noch alles frisch im Kopf und so weiter, kann das noch bearbeiten. Und ein anderer Anwendungsfall halt eben Familien, wenn man mit Familien unterwegs ist und mit dem Familienauto. Also wenn man halt zwei, drei Stunden, ja, und 3 Stunden, also kommt natürlich darauf an, wie klein die Kinder sind, aber wenn man so 2, 3 Stunden gefahren ist, dann legt man doch sehr gerne eine Pause ein, damit die einfach ein bisschen sich ablenken, ein bisschen rumlaufen können, etc., etc. Und wenn man da einfach 20 Minuten anhält, hat es einen Riesenvorteil, glaube ich, für alle. Von daher ist es tatsächlich, man hat immer die Betrachtung, ja, was ist, wenn ich mit dem Auto mal nach Italien will? Ja, wie oft passiert es, dass du mit dem Auto nach Italien fährst? Und außerdem ist das Netz mittlerweile auch so weit ausgebaut, dass du dann auch gut laden kannst. Ja, also deswegen bin ich da auch sehr. Aber das sind tatsächlich die Berührungsängste, die man hat, ne? Die man so als Konsument halt eben hat und über die man sich dann Gedanken macht. Jetzt kommen wir mal zu dem einfachsten System. Also du hast ja auch vom Schnellladen gerade gesprochen, dass du dann in 20 Minuten dann so weit geladen bist, dass du dann weiterfahren kannst. Jetzt habe ich natürlich kein Schnelllader daheim. Kannst du es vielleicht ein bisschen mitnehmen? Ich habe die handelsübliche Steckdose in meiner Garage oder im Carport. Damit möchte ich jetzt mein Auto laden. Ist das sinnvoll oder wann ist es nicht mehr sinnvoll?
Also ich sage mal so, es gibt, wenn du jetzt mit der handelsüblichen Steckdose die Haushaltssteckdose meinst, dann gibt es bei den meisten Fahrzeugen eine Art, also wir nennen es gerne Notladekabel, da ist halt ein Stecker für die Haushaltssteckdose dran. Dann gibt's, das sieht aus wie so ein Siegel. Das ist so ein, ja, eine kleine Steuereinheit und die hat so einen DC-Sicherheitsschutz drin und das kann ich dann an mein Auto anstecken. Mhm. Damit kann ich laden, ich sollte aber nicht stundenlang mit hohen Strömen laden, weil das kann gerade bei, weil das ist dann einphasiges Laden. Das kann die Steckdose stark erhitzen, das kann Leitungen stark erhitzen und im schlimmsten Fall eben zum Brand führen.
Okay.
Das heißt, in dem Fall muss ich immer relativ langsam laden. Wenn ich jetzt von meinem Auto ausgehe, dann würde dann das Laden mehr als 2 Tage dauern, wenn es leer wäre und ich würde es voll laden wollen. Mhm. Gut, wenn ich nur kurze Strecken fahre, geht das vielleicht. Mhm. Aber es gibt dann, je nachdem, was man machen möchte, eben auch smartere Lösungen, wie zum Beispiel Wallboxen, die wir herstellen, mit denen ich dann eben, die darauf ausgelegt sind, dass man eben auch kostengünstig laden kann, wenn man zum Beispiel die PV-Anlage zu Hause hat. Oder wenn man einen speziellen Stromtarif hat. Und kostengünstig laden, das ist ja das Famose, heißt auch immer, dass man netzdienlich und umweltfreundlich, das heißt nachhaltig lädt. Denn der günstigste Strom, den wir haben, ist immer der, der durch Wind entsteht, der durch Wasserkraft entsteht und der natürlich durch Sonne entsteht. Und da haben wir zu bestimmten Zeiten viel zu viel mittlerweile, weil gerade zur Mittagszeit sind viele PV-Anlagen im Betrieb. Wir merken ja jetzt, dass dann auch quasi beschnitten wird. Ich darf vielleicht gar nicht mehr so viel einspeisen. Und dann braucht es bessere und andere Wege, um diese Energie nutzen zu können. Und so kann das zum Beispiel in den Hausbatteriespeicher, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel vielleicht einen hast, oder ins Auto fließen, je nachdem, was hier gerade vor Ort ist.
Genau. Würde aber dann bedeuten, dass ich, also du hast gesagt, okay, mit der Schuko-Steckdose dauert dann 2 Tage. Okay. Das heißt, die Beanspruchung der Steckdose und der Leitung etc., der ist höher, das heißt, die können warm werden etc. etc. Kabelbrand ist so ein bisschen das Thema. Aber ist es für das Auto, für die Batterie nicht gut, dass man sozusagen langsam lädt, anstatt den also ist verglichen mit dem Schnelllader, dann in einer 20 Minuten die 80% reinballern kann? So.
Also definitiv ist es so, dass langsames Laden besser für die Batterie ist. Bei langsamem Laden zählt eigentlich alles, was über Wechselstrom zu Hause ist, dazu. Das heißt, ob man nun wirklich recht langsam oder deutlich schneller zu Hause lädt, das macht keinen großen Unterschied. Aber wenn ich jetzt an so einem HPC-Schnelllader, da lädt man mit bis zu 250, 300 oder mehr kW, je nachdem, was das Auto kann. Das liegt immer von allen
Komponenten aus. Ja.
Wenn ich das ständig mache, dann schade ich schon meiner Batterie. Deshalb ist das langsamere Laden schon besser. Was ich beachten muss, vielleicht beim ganz, ganz langsamen Laden, ich habe auch höhere Ladeverluste. Das heißt, nicht alles, was ich ins Auto, also was aus der Steckdose fließt, kommt auch tatsächlich in der Batterie des Autos an. Und je langsamer ich lade, desto höher die Verluste, wenn es jetzt um Wechselstromladen zu Hause geht.
Okay, das heißt, diese Notlösung habe ich immer im Kofferraum, dass wenn ich irgendwo mal sein sollte und dann habe ich die Möglichkeit, eine Schuko-Steckdose anzuschließen, dann kann ich mal laden. Wenn wir jetzt von daheim sprechen, was würdest du sagen? Es gibt ja auch die Möglichkeit, eben 11 oder 22 kW Anschlüsse zu machen oder Wallbox mit 11 oder 22 kW zu machen. Ich glaube, mehr darf ich auch gar nicht. Also wenn ich mich täusche, kläre mich wieder auf, was das anbelangt. Und was würdest du dann empfehlen? Also welche Ladeleistung?
Genau. Also generell geht es bis 11 oder 22 kW daheim. Das ist dann nicht mehr das einphasige Laden über die Haushaltssteckdose, sondern das müssen wir uns vorstellen, wie der Elektroherd, der ist dreiphasig angeschlossen. Mhm. Und so wird auch die Ladestation dann angeschlossen. Das heißt, und dadurch kann sie dann eben auch mehr Leistung liefern. Generell kann man keine ganz klare Empfehlung für 11 oder 22 kW geben. Also wenn wir zum Beispiel an Deutschland denken, bis 11 kW muss ich meine Ladestation beim Netzbetreiber anmelden. Bis, wenn es darüber geht, bis 22 kW, dann muss ich sie sogar genehmigen lassen. Und das ist nicht überall der Fall, dass in Ladestationen mit der Leistung genehmigt werden. Noch
Okay.
dazu kommt, nicht jedes Auto kann bis 22 kW laden. Die meisten können
Ja.
nur bis 11 kW laden. Daher macht es oftmals keinen Sinn, die 22 kW-Version zu nehmen, außer man denkt vielleicht weit in die Zukunft und glaubt daran, dass man später vielleicht ein Auto hat, das mit dieser Ladeleistung laden kann. Aber wenn man ganz ehrlich ist, mit 11 kW lade ich mein Auto in 7 Stunden komplett auf. Das heißt,
Ja.
eigentlich braucht es nicht viel mehr. Und wenn man eben auf
Okay.
langen Reisen ist, wie du gesagt hast, dann muss man eh am Schnelllader laden, weil man möchte nicht mehrere Stunden da stehen. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Missverständnis, was viele Leute am Anfang haben. Ah, zu Hause habe ich ja viel Zeit und das ist gut. Aber unterwegs eben nicht. Und dann glauben sie aber auch, dass sie unterwegs auch so langsam laden müssen.
Ja,
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Denken, was noch da ist, aber das können wir auflösen.
eben genau. Okay, das heißt also lieber, also ich sag mal vom Prozedere wäre die 11 kW-Lösung einfacher, was die Anmeldung anbelangt, etc. Und was muss ich denn beachten, wenn ich denn den Weg gehe und sage, jetzt baue ich, okay, ich habe jetzt ein E-Auto, ich habe das jetzt getestet, okay, das passt, jetzt will ich mir eine Wallbox anschaffen. Wie ist das Prozedere? Also was sollte ich jetzt konkret eben, welche Schritte sollte ich denn machen, damit ich dann auch tatsächlich in ein paar Wochen dann meine Wallbox an der Wand habe?
Ja, also zunächst sollte man sich natürlich ein bisschen vielleicht im Internet oder bei Freunden, die schon in der E-Mobilität unterwegs sind, informieren, was brauche ich denn? Also habe ich eine PV-Anlage zum Beispiel, dann möchte ich natürlich auch überschüssigen Strom nutzen. Dann reicht eine ganz einfache Ladelösung nicht aus. Also es gibt nämlich auch sehr einfache Wallboxen, mit denen kann man nur laden und es mehr oder minder. Nur ich brauche eine intelligente Steuerung, wenn ich zum Beispiel PV an oder PV-Überschussmittel nutzen möchte. Und generell ist es dann immer empfehlenswert, auch einen Elektroinstallateur mit einzubeziehen. Also erstens, der sollte die Ladelösung installieren. Egal, ob es sich jetzt um eine mobile Wallbox oder eine stationäre Wallbox, was vielleicht der Unterschied ist, das können wir später noch kurz ansprechen. Genau, weil es gibt viele Häuser, die wurden vielleicht auch schon vor längerer Zeit gebaut. Also wenn das Haus jetzt wirklich neu ist, hier die Bauherren, die jetzt zuhören, da ist es vielleicht weniger das Problem. Aber bei älteren Gebäuden, da reicht es manchmal nicht aus, wie die Kabel dimensioniert ist. Der Schaltschrank ist vielleicht relativ alt. Und dann kommt vielleicht in dem Fall der Elektroinstallateur und sagt, ja, es ist jetzt zwar eine Wallbox-Installation, aber wir müssen schon noch leider Schaltschrank austauschen und so weiter, vielleicht mit einer Wanddurchbrüche. Und dann wird es doch ein bisschen teurer. Da wundern sich Menschen dann immer mal wieder, ich wollte doch eigentlich nur die Wallbox installieren, weil das selbst kostet vielleicht, wenn es richtig einfach ist, 150, 200, 250 Euro. Aber wenn es dann Ertüchtigung des ganzen Netzes im Gebäude gibt, dann wird es schon teurer. Aber ich denke, für diejenigen, die gerade ein Haus neu bauen oder das planen, die müssen einfach von vornherein schon mal bei der Planung mitbedenken, wo möchte ich denn laden, wo wird mein Auto stehen, wie wird es geparkt, weil auch ein Kabel, um natürlich vor dem Wallbox mit dem Auto zu verbinden, habe ich vielleicht später zwei Autos, die dort laden können. In der Regel reicht es nicht aus, dass man eine Wallbox vielleicht für zwei Autos hat, denn wenn die nicht viel bewegt würden, muss ich nicht beide Autos in derselben Nacht gleichzeitig laden. Und das muss man einfach mal mitdenken und am Ende dann natürlich den Elektroinstallateur beauftragen, die passende Wallbox zu den eigenen Bedürfnissen zu installieren. Und der meldet diese Wallbox dann in der Regel auch beim Netzbetreiber.
Das heißt, der Elektriker baut mir oder schaut sich die Situation vor Ort an, überhaupt, um zu sagen zu können, okay, Ladeleistung etc. etc., kann ich das einbauen oder nicht? Und kann dann eine Aussage geben, okay, das wird jetzt, also das ist natürlich der erste Schritt, glaube ich mal, dass man dann überhaupt sagt, okay, sind das jetzt irgendwie 300 Euro, die der Einbau kostet, oder sind das halt eben 3000 Euro, damit man einfach, je nachdem, wie der Schaltschrank ist etc. weil auch viele natürlich dann in Bestandshäusern sind, die dann nach dem Umbau vielleicht nochmal das eine oder den alten Schaltschrank haben oder wie auch immer. Ja, gibt es ja auch immer wieder mal, dass man da vielleicht nochmal gucken muss und darauf achten muss. Und der Elektriker meldet die dann an, aber ich als Bauherr kann natürlich hingehen und sagen, hey, komm mal, bei GoE gibt es da die und die Ladelösungen, die ich gern hätte. Einmal eine smarte, also das heißt, die meinen Stromüberschuss nutzen kann. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf, was noch für weitere Lösungen gibt. Aber zumindest sage ich dann, okay, hier, das ist die Wallbox, die hätte ich gern. Und dann baut er mir die ein, meldet die an, beziehungsweise so, er meldet sie an. Wenn die dann angemeldet ist, baut er sie ein und dann habe ich sie. Hast du da Erfahrungswerte, wie lange so eine Anmeldung dauert? Also das ist ja wahrscheinlich auch regional unterschiedlich, aber gibt es da so einen zumindest dicken Daumenwert?
Naja, also dadurch, dass es ja in Deutschland extrem viele Energieversorger und auch Netzbetreiber gibt, und hier geht es um die Anmeldung beim Netzbetreiber, das kann schon eine Weile dauern, aber anmelden heißt ja, anmelden, nicht genehmigen lassen.
Das heißt, ah, richtig, gut, okay. Das heißt, nur anmelden, ohne Rückantwort. Okay, das heißt, genau. Ich sage, ey, lieber Netzbetreiber, ich werde hier eine Wallbox einbauen, nur dass du Bescheid weißt. Das ist die Anmeldung.
Genau. Was noch dazu kommt, ist, das ist seit Anfang letzten Jahres, oder war es so vorletztes Jahr, verpflichtend in Deutschland, Geräte wie Wallboxen oder Wärmepumpen, Wechselrichter müssen steuerbar durch den Netzbetreiber sein. Das heißt, wer da schon in der letzten Zeit eine Installation gemacht hat, der hat vielleicht vom Netzbetreiber schon eine Steuerbox bekommen. Mhm. In vielen Fällen ist das noch nicht der Fall, weil diese schwer lieferbar sind. Jedenfalls würde dann die Wallbox, so wie andere Geräte, Wärmepumpe etc., eben auch an die Steuerbox angeschlossen und dann kann der Netzbetreiber im Bedarfsfall die Ladeleistung runterregeln. Also er kann nicht die Wallbox und auch nicht die Wärmepumpe komplett ausschalten, aber er kann zumindest sagen, die werden auf ein Mindestlevel runtergeregelt, dann kann man zwar trotzdem noch laden. Und das ist für den Fall, dass vielleicht wirklich mal in einem Gebiet zu viel Strom von mehreren Haushalten oder von einem größeren Anteil Haushalte verbraucht wird, und eben die Gefahr bestünde, dass, so eine Art, wir kurz vor dem Blackout stehen. Also ich habe noch nie davon gehört, dass es passiert ist. Und generell geht es ja auch darum, warum melde ich meine Wallbox an, warum melde ich meine Wärmepumpe an? Der Netzbetreiber muss eben wissen, wo wird die Last im Netz größer, wo muss ich eben Vorsorge treffen, um das Netz auszubauen, gerade das Mittelspannungsnetz ertüchtigen, damit es eben nicht zu Ausfällen kommt. Das Gute ist, wenn man seine Wallbox steuerbar hat, bekommt man auch ein bisschen Netzentgeltentlastung, zahlt also auch ein bisschen weniger fürs Netz.
Ah ja, okay, das ist gut. Ja, tatsächlich, das sind ja dann so die Themen, wo dann so die Verschwörungstheorien dann anfangen zu bröckeln oder sich aufzubauen. Dass er, jetzt kann irgendwer meine Wallbox runtersteuern oder sowas. Ich glaube auch tatsächlich, da muss man natürlich das im Auge behalten. Also es wird, also ich wüsste nicht, dass es irgendwann mal passiert wäre, dass das mal irgendwie gemacht wurde. Aber es ist einfach eine Absicherung vom Netzbetreiber, dass er sagt, hey, wenn wir jetzt, also immer mehr wird jetzt umgestiegen auf Elektro. Also Elektro ist im Kommen, ja, also nicht nur die Wärmepumpe und die Wallbox, sondern auch, ich habe jetzt vermehrt natürlich den Einbau von Klimageräten, ich habe etc., ich habe jetzt durch Homeoffice etc. habe ich auch eine stärkere Belastung, die dann sozusagen nicht punktuell in diesen Arbeitsorten, sondern halt über die Fläche verteilter ist, die dann höher ist, weil dann auch natürlich der Herd mittags eher genutzt wird, wenn ich dann im Homeoffice bin etc. etc. Das heißt, ich habe mein Verhalten ist natürlich jetzt ganz anders. Natürlich habe ich da auch den Stromertrag, aber wenn es dazu halt eben kommen sollte, dass ich dann beispielsweise nachts alle auf einmal vorhaben, morgen in Urlaub zu fahren mit dem E-Auto und alle über Nacht gleichzeitig den Stecker reinstecken und auf einmal ein riesen Verbrauch da kommt, dann wird der Netzbetreiber in so einem Fall vielleicht sagen können, hey, das ist vielleicht ein bisschen zu arg, bevor unser Netz dann in die Knie geht, drosseln wir mal alle oder dieses Gebiet von mir aus, keine Ahnung, wie die das dann tatsächlich machen, also diesen Bereich drosseln wir einfach auf 50%. So haben wir die Sicherheit, die Netzsicherheit und können dann sicher fahren. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was halt einfach für die Sicherheit des Netzes notwendig ist, was auch gut ist, meiner Meinung nach, weil man das natürlich dadurch eben steuern und regeln kann und so ein bisschen in schauen kann, dass da halt einfach nichts passiert. Aber ich glaube, als Endverbraucher sollte man sich da jetzt nicht großen Gedanken machen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach auch nicht nötig.
Ja, total. Es ist eine gesetzliche Verpflichtung, aus der habe ich Vorteile, aber natürlich auch ein bisschen erhöhte Installationskosten. Aber es gilt eben für alles, für die Wärmepumpe, für den Wechselrichter, für die Wallbox. Nur Netzsicherheit sollte gegeben sein.
Ja.
Wie gesagt, ich habe auch noch nicht davon gehört, dass jetzt irgendwo ein Gebiet runtergeregelt wurde.
Ja, das heißt, ich habe jetzt meinen Elektriker, der kommt nach Hause, er schaut sich das Ganze an, er meldet es an. Wir warten nicht auf eine Rückmeldung, weil wir es ja noch anmelden, wir genehmigen es ja nicht. Und dann baut er das Ding ein. Und dann ist er eigentlich schon relativ schnell so weit, dass ich dann anstöpseln kann und loslegen kann. Und dann habe ich ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Ganze gestalten kann. Es gibt ja die Möglichkeit, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit dem Überschuss zu arbeiten. Das heißt, meine PV-Anlage produziert den Strom. Dann wird erstmal, also, oder das ist dann wahrscheinlich Einstellungssache, oder? Ob ich dann erstmal mein Hausspeicher volllade oder erst das Auto priorisiere, kann ich dann wahrscheinlich einstellen oder gibt es da eine Regelung?
Also das hängt generell davon ab, wie das ganze System aufgesetzt ist. Bei uns zum Beispiel die Wallboxen, die kann man PV-überschussfähig machen. Also für alle, die zu Hause sitzen und programmieren können, gibt es eine super einfache Möglichkeit, aber gehen wir mal davon aus, wir sind so wie ich kann nicht programmieren.
Genau. Oder ich, danke.
da gibt es den GUI-Controller, der wird in den Schaltschrank eingebaut und über Stromklemmen misst der, ob Strom aus dem Netz entnommen wird oder ob Strom ins Netz eingespeist wird. Und der signalisiert der Wallbox, ob sie jetzt laden kann, weil Überschuss vorhanden ist oder ob sie eben nicht laden sollte oder ob sie langsamer, schneller laden kann. Aber generell ist es so, dass erstmal natürlich alle Hausverbraucher, die ich dort habe, versorgt werden. Licht, Kühlschrank, Waschmaschine, was auch immer. Und es kann sich ja immer wieder was zuschalten oder abschalten. Jetzt mache ich den Wasserkocher an. Wenn der Wasserkocher angeht, verbrauche ich mehr im Haushalt, dann sollte die Wallbox auch weniger schnell laden. Denn mein Ziel ist es, so wenig Strom wie möglich aus dem Netz zu beziehen, wenn ich eben die Zeit habe. Wenn es so sein sollte, dass ich, ja, ich muss jetzt ganz schnell viel laden, dann kann ich natürlich auch sagen, na, ich nehme auch noch Netzstrom dazu. Aber in der Regel, jeder, der eine PV-Anlage hat und genügend Zeit hat, das Auto damit zu laden, wird darauf absehen, dass er möglichst hauptsächlich PV-Überschussstrom nutzt.
Ja.
Genau. Und in diesem Gesamtverbund zwischen GUI-Charger und dem GUI-Controller kann ich das dann eben regeln und kann gleichzeitig immer mit berücksichtigen, was passiert in meinem Haus gerade. Wird mehr Strom benutzt, lade ich auch langsamer beim Auto und umgekehrt. Und so sorge ich eben auch wieder für Sicherheit im Gebäude. Denn ich kann sagen, okay, ich habe maximal so viel Leistung zur Verfügung im gesamten Gebäude und das soll niemals überschritten werden. Der Haushaltsverbrauch plus Wallbox soll niemals diese Grenze überschreiten, selbst wenn ich PV-Überschuss und Netzstrombezug kombiniere.
Ja, okay, sehr gut. Das heißt, diesen Controller brauche ich unbedingt oder geht es auch, wenn ich einen Smart Meter verbaut habe bereits, dass man mit dem kommuniziert oder irgendwie oder muss der eingebaut werden? Und die zweite Frage dazu, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich den einstecken oder muss es der Elektriker machen?
Also den Controller baut auch der Elektriker ein. Der muss auch ein bisschen das Setup am Anfang machen, damit nämlich der Controller genau weiß, was er da misst. Das ist nicht ganz trivial, dennoch relativ einfach. Wir haben da gute Videos dazu auf unserem YouTube-Kanal. Was ich vergessen habe zu sagen, es ist natürlich auch so, es wird dann auch zum Beispiel, wenn ich keinen Batteriespeicher habe, wird der priorisiert erstmal geladen. Das heißt, Strom.
Ja. Ja.
Und im Haus verbraucht. Ich lade den Batteriespeicher und anschließend dann das Auto.
Genau. Wenn das Haus versorgt ist, sozusagen, das Haus ist versorgt, wir sind safe, dann kann ich, bevor es ins Netz geht, geht es ins Auto. Und wenn das Auto voll ist, dann geht es erst ins Netz.
Genau, richtig.
Ja.
Und die Alternative dazu sind eben Man könnte programmieren, wie gesagt. Das ist aber nur für einen kleinen Teil wahrscheinlich der Bauherren eine Option. Dann bin ich völlig frei in dem, was ich mache. Da kann ich alles mitmachen und kann quasi alle Elemente in meinem Haus aufeinander abstimmen. Ich kann aber auch so Home Assistant und ähnliche Software nutzen. Das ist vielleicht für den ein oder anderen noch ein bisschen einfacher als jetzt völliges freies Programmieren. Oder aber ich benutze ein sogenanntes Home Energy Management System. Da gibt es verschiedene Anbieter, die bieten das Software- oder Hardware-seitig an. Und die haben eben in ihren Systemen nicht nur die Wallbox integriert, sondern zum Beispiel vielleicht den Wechseldichter einer bestimmten Marke, den Batteriespeicher einer bestimmten Marke, die Wärmepumpe einer anderen Marke. Und die können alles aufeinander abstimmen. Das heißt, da kann man wirklich orchestrieren, was soll bevorzugt, wann, wie getan werden. Natürlich relativ einfach, man stellt das mal ein, so wie beim Controller auch, und dann funktioniert das ganz von alleine. Also man muss sich jetzt nicht daneben setzen und ständig kontrollieren, ob da irgendwie was zu tun ist. Das System funktioniert in jedem Fall. Ne? Und bei diesem Home Energy Management System hat man sogar manchmal den Vorteil, dass man belohnt wird, wenn man sein Auto zum Beispiel über Nacht ansteckt, mehrmals im Monat, dann gibt es unter Umständen sogar vom Energieversorger eine Prämie, weil der Energieversorger sich in dem Fall auch vorbehält, dass wenn du zum Beispiel lädst und im Netz ist gerade, das Netz ist gerade besonders beansprucht, dann sagt er vielleicht auch, okay, du lässt mich deine Ladeleistung ein bisschen reduzieren. Dafür kriegst du dann am Ende des Jahres einen Bonus und kannst du ein bisschen mitverdienen. Und das gibt es aber auch für die Wärmepumpe und ähnliches.
Okay, das ist interessant. Das ist jetzt mir auch neu. Ich finde, das passt gerade dazu, das Thema. Du hast gesagt, dass wenn der jetzt nachts sozusagen lädt, jetzt gibt es ja lass uns nochmal die Theorie anschauen, weil da gibt es ja auch sozusagen, Mythen, nicht Mythen oder zumindest Meinungen dazu, wann man am besten laden sollte. Es gibt ja, wie du gesagt hast, gibt es ja unter anderem nachts, dadurch, dass die Kraftwerke jetzt nicht runtergefahren werden, die machen ja weiter, produzieren weiter Energie. Das heißt, wir haben nachts vielleicht nicht so viele Verbraucher, die angeschlossen sind. Ist der Stromtarif dann eher günstiger oder teurer? Beziehungsweise, wenn alle draufgeschalten sind, also jetzt sage ich mal 13 Uhr tagsüber, ist ganz viel PV-Strom, Windkraft vielleicht und so weiter, alles zusammen da. Das heißt, wir haben dann einen großen Überschuss an Strom im Netz. Ist der dann tendenziell teurer oder günstiger? Kannst du uns da über dieses Verhältnis darüber nochmal vielleicht aufklären?
Also wenn ich einen normalen Stromtarif habe, dann merke ich nicht, ob der Strom gerade günstiger oder teurer ist. Aber generell wird Strom über die Energiebörse gehandelt. Und das heißt, wenn zum Beispiel viel Sonnenstrom vorhanden ist, viel Wasserkraft und ähnliches oder der Verbrauch niedrig ist, dann wird der Strom an der Strombörse generell günstiger, teilweise deutlich günstiger handelt. Manchmal müsste sogar, würde man sogar als Konsument Geld bekommen, wenn man in der Zeit Strom abnimmt, weil zu viel Strom vorhanden ist. Aber wenn man davon profitieren möchte, dann braucht man einen sogenannten dynamischen Stromtarif. Das ist war bis vor kurzem noch ein stündlich dynamischer, mittlerweile sogar 15-minütlich. Das heißt, der ändert sich alle 15 Minuten, ändert sich der Strompreis und passt sich an die gerade vorhandene Stromkapazität an und an den Verbrauch. Was natürlich heißt, der kann sogar ins Negative gehen, aber auch deutlich teurer werden. Und dafür baut man dann wieder intelligente Geräte zu Hause, die eben erkennen, jetzt ist der Strom gerade besonders günstig, jetzt lade ich zum Beispiel mein Auto, jetzt ist er teuer, jetzt lade ich natürlich nicht.
Will ich nicht, ja.
Genau. Und da kann man sich mit auseinandersetzen. Ich weiß, dass gerade in Deutschland und Österreich haben viele Leute Angst vor, dass etwas passiert, wenn der Strompreis gerade hoch ist und ich lade mein Auto, meine Waschmaschine läuft und so. Ja, das ist in dem Fall, wenn man so einen Stromtarif nutzen möchte. Beim Auto habe ich kein Problem, die Wallbox macht das alleine, aber natürlich muss ich dann darüber nachdenken, schalte ich jetzt die Waschmaschine ein oder programmiere ich sie oder vielleicht es gibt mittlerweile, denke ich, auch Waschmaschinen, die das auch selbst erkennen können. In Skandinavien ist das, da fragen mich meine Kollegen manchmal, wie, ihr habt wirklich noch so Tarife, wo der Strom immer das Gleiche kostet? Also das ist relativ normal, dass der Strom sich, der Strompreis sich über den Tag regelmäßig ändert und die Konsumenten eben das auch nutzen, indem sie halt smarte Geräte haben, die sich entsprechend an- und ausschalten.
Okay. Und nochmal vielleicht, wir haben jetzt oder den Fall gehabt, dass du gesagt hast, da war jetzt ganz viel Strom gewesen im Netz und dann muss man das, was passiert jetzt gegenüber, also das heißt nachts, wenn wir jetzt nachts sind?
Genau, also in der Nacht ist ja auch der Stromverbrauch relativ gering. Ich habe zwar keinen Sonnenstromüberschuss, aber ich könnte jetzt viel Wind- und Wasserkraft haben. Viele Wasserkraftwerke nutzen das ja, um quasi mit günstigem Strom wieder Wasser nach oben zu pumpen. Also eine Art Speicher, um dann am Tag wieder Strom damit zu produzieren. Im Gegenzug habe ich natürlich mit E-Mobilität oder auch der Wärmepumpe die Möglichkeit, diesen Strom in der Nacht zu nutzen und damit auch das ganze Netz netzdienlicher oder also stabiler zu gestalten.
Aber also ist es jetzt preislich eher günstiger oder teurer oder Mittelfeld?
Preislich ist es eher günstiger, außer es weht kein Wind, auch in der Nacht.
Ja.
Dann bleibt nur noch die Wasserkraft als günstige Lösung oder man kauft halt Atomstrom aus von irgendwoher ein. Nur auch Atomstrom ist mittlerweile ein Problem. Gerade bei den Hitzetagen, die wir jetzt haben, wird man zum Beispiel aus Frankreich, viele Atomkraftwerke sind abgeschaltet, weil die Flüsse zur Kühlung einfach schon viel zu warm geworden sind. Also sind nicht abgeschaltet, aber runtergefahren in der Leistung. Atomkraft ist da auch keine Lösung. Es gibt in der Zukunft wird es viel darum gehen, die Komponenten, die man im Haus hat, das auch das Auto mit einzubeziehen und dadurch das Stromnetz stabiler zu halten und die Energie, die man hat, eben zu nutzen und vielleicht auch für die Menschen daheim eben entsprechende Tarife anzubieten, damit sie genau dann laden oder Stromgeräte einschalten, wenn eben Strom günstiger ist. Ja. Also ich denke, darauf können wir uns in jedem Fall einstellen, dass das in Zukunft mehr werden wird.
Ja, sehr schön, sehr schön. Und jetzt genau der Punkt, denn ich weiß ja, dass ihr auch die dynamischen Tarife auch mit berücksichtigen könnt. Ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich die jetzt bei euch auswähle? Oder kann das jede Wallbox oder muss ich da darauf achten, dass die eben die dynamischen Tarife hat? Oder genau, vielleicht noch mal kurz.
Ja, also das kann prinzipiell nicht jede Wallbox. Bei uns kann man das über die App einstellen. Natürlich, damit ich den Tarif nutzen kann, muss ich erstmal bei meinem Energieversorger so einen Tarif abgeschlossen haben.
Klar.
Im Grunde muss jeder, seit einigen Jahren, jeder Energieversorger muss einen Tarif anbieten. Es gibt einige spezialisierte Anbieter, die bieten ausschließlich dynamische Tarife an. Bei diesen ist es so, da hat man dann im Falle von Movie zwei Möglichkeiten. Entweder ich wähle es in der GUI-App aus oder ich nutze die App des Energieversorgers, weil der kann vielleicht dann auch andere Geräte in meinem Haushalt gleichzeitig steuern und dadurch den Stromverbrauch senken. Wenn man jetzt nämlich rein im GUI-System ist, mit einer GUI-Wallbox und dem GUI-Controller, da optimiert man nur den Strom fürs Elektroautoladen. In vielen Anwendungsfällen ist es völlig ausreichend, aber wer da ein bisschen weiterdenken möchte, kann eben zu HEMS-Anbietern, also Home Energy Management System-Anbietern oder eben Anbietern von dynamischen Tarifen, sich da mal umschauen, wie man vielleicht noch ein bisschen sparen kann.
Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich auch nicht. Super. Okay, das heißt, wir haben da jetzt die dynamische Stromtarife. Wir wissen jetzt, wann wir, also nochmal von vorne, wir wissen, wie der Prozess ist, wenn wir uns die Wallbox anschaffen wollen, was wir dann zu tun haben. Wir wissen jetzt oder haben jetzt kennengelernt, was die dynamischen Tarife anbelangt. Wir wissen jetzt, wann der Strompreis am günstigsten ist, weil ich natürlich E-Auto, Waschmaschine etc. die großen Verbraucher tagsüber sozusagen laufen lassen sollte. Ich habe jetzt beispielsweise nochmal einen Schritt wieder zurück. Vor der Installation. Ich habe beispielsweise, bevor ich meinen Elektriker hole, sage ich mir, ah, guck mal, ich habe eine 16 oder 32 Ampere Dose in Carport oder in der Garage. Kann ich die dann nicht auch nutzen? Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Du hast ja vorhin schon im Gespräch auch gesagt, stationäre oder mobile Anlage. Was ist denn das? Also kann ich das sozusagen für die 16 oder 32 Ampere dann eben nutzen?
Genau, du sprichst ja jetzt von so einer roten Dose, die der ein oder andere vielleicht in seiner Garage hat oder vielleicht für Holzarbeiten oder ähnliches nutzt,
Genau.
für größere Maschinen. Also ich denke, in Betrieben gibt es das natürlich häufiger und sonst zu Hause haben es tatsächlich zumindest in Österreich und Deutschland viele Menschen, die auf dem Lande wohnen und entsprechende Maschinen nutzen, haben so eine Dose daheim. Und die kann man auch zur Installation einer Wallbox nutzen, denn neben einer rein stationären, die ich also fest anschließe, gibt es eben auch Wallboxen wie den GuiCharger oder der Mini Flex. Der hat diesen roten Stecker, der hat aber auch eine Wandhalterung, das heißt, ich kann die Wandhalterung befestigen, also Löcher, wo man befestigen, die waren mit der Wandhalterung und dann die Wallbox in die rote Dose einstecken. Und dann ist sie genauso schnell betriebsbereit oder noch schneller betriebsbereit als jetzt irgendwie eine stationär verbaute Wallbox. Das, ich denke mal, der Vorteil hier ist, es ist zwar immer empfehlenswert oder auch einen Elektriker vorher zu konsultieren, der sich einmal anschaut, ist denn eigentlich die Leitung, die zu der Dose führt, ist die auf die Ladestation ausgerichtet, also ist die Kabel, ist der Kabelquerschnitt groß genug, sind die, ist der FI-Schutzschalter oder auf die der Leitungsschutzschalter, sind die, entsprechen die noch aktuellen Normen oder müssen die ausgetauscht werden? Aber ansonsten, wenn ich das mal installiert habe, dann kann ich sogar die Wallbox selber von der Dose abstecken, kann sie mitnehmen und an anderen Orten auch zum Laden nutzen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an diejenigen, die vielleicht ein Ferienhaus haben oder die eine Oma haben, wo ich die auch genau die Dose haben, dann kann ich einfach die Wallbox mitnehmen und dort auch laden. Und das eben auf einem hohen Sicherheitsniveau und dazu völlig smart. Das heißt, ich kann trotzdem in die App sehen, ich kann sehen, was wurde geladen, kann verschiedene Einstellungen vornehmen und habe so eine Wallbox für verschiedene Anwendungsorte. Genauso, wenn ich zum Beispiel Camper bin, es gibt nämlich auch Adapter. Da gibt es diesen Adapter für die blaue CE-Dose. Die gibt es sehr oft auf Campingplätzen. Dann kann ich sie über diesen Adapter sogar dort anschließen.
Also eine flexible, also eine trotzdem eine, sag ich mal, eine stationäre Lösung, die aber dennoch die Flexibilität hat, die ich dann relativ einfach demontieren kann, mitnehmen kann, wie du es dann eben auch gesagt hast.
Genau.
Muss ich denn diese Wallbox dann trotzdem anmelden?
Ja, definitiv auch mobile Wallboxen sind anzumelden. Lediglich diese Notfallladekabel, die ich schon beim Auto dabei habe, nicht an der Schuko-Steckdose betreibe, die sind mit der Leistung so gering, dass ich sie nicht anmelden muss. Aber wie gesagt, auch bei grünen Strömen besteht da die Gefahr, dass die Leitung oder die Steckdose eben zu warm kann. Aber die mobile Wallbox ist genauso wie jede stationäre Wallbox anzumelden. Dann gibt es wirklich öfter das Missverständnis, ach, na, das brauche ich nicht, nein, ich muss sie auch anmelden an dem Ort, wo ich sie implementiere.
Und auch eine Frage zu diesem Punkt, der immer wieder kommt, ist so ein bisschen, ist es dann ein oder ist es dann dreiphasig, wenn ich dann damit lade,
Das
mit dieser Lösung?
ist dreiphasig, aber der große Vorteil, und der steht gerade beim PV-Überschussladen wieder mit, die Wallboxen von GoE sind, egal ob stationär oder mobil, befähigt auch einphasig zu laden. Und das im Zusammenspiel mit dem GUI-Controller, nämlich wenn meine PV-Anlage nicht viel produziert, dann kann es mir relativ schnell beim dreiphasigen Laden passieren, dass ich Strom ins Netz einspeise. Und um das zu verhindern, kann eben automatisch vom dreiphasigen auf einphasiges Laden umgestellt werden, sodass ich auch bei niedrigeren Leistungen eben das Auto laden kann.
Ja, sehr gut. Ja. das glaube ich auch ein wichtiger Punkt, denn vielleicht ja viele so nicht auf dem Schirm haben. Aber das ist ein wichtiges Feature, dass man auch nämlich gerade in der Übergangszeit, ja, wenn die Sonne tiefer steht und nicht so eine Power hat und da, was es sich dann halt eben nicht so viel runterkommt von der PV-Anlage, je nachdem, wie groß die dimensioniert ist, ist es natürlich sinnvoll, die kleinen Überschüsse dann eben auch nutzen zu können. Ein Thema, was jetzt auch noch überall und in aller Munde ist, wenn wir jetzt über E-Mobilität sprechen, ist das bidirektionale Laden. Vor ein paar Jahren, weiß ich noch, hat man auch schon in aller Munde gehabt, bidirektionales Laden. Ah, die Autos können das. Guck mal, hier angeschlossen, da angeschlossen. Wie weit sind wir da jetzt aktuell? Also ist es jetzt gesetzlich geregelt? Gibt es die Autos dafür? Gibt es die Wallboxen dafür? Wann können wir endlich bidirektional laden in Deutschland oder auch in Österreich, ne?
Ja, also das ist in dem Fall noch ein großes Durcheinander. Man muss da immer ein bisschen unterscheiden zwischen DC, also Gleichspannung, und AC, Wechselspannung. Bei DC ist die Standardisierung schon sehr weit vorangeschritten und es gibt da einige Wallboxen, die angekündigt sind oder die es schon gibt, die das theoretisch, ich erkläre gleich warum, umsetzen können. Und zwar, das ist dann nicht der normale Typ 2-Stecker, den ich halt fürs normale Laden nutze, sondern es ist der CCS-Stecker, der auch an Schnellladestationen dran ist und über den kann ich DC laden. So eine DC-Wallbox ist meistens preisintensiver und die wenigsten davon können nach, oder eigentlich gibt es keine, die können wirklich nach dem Standard, der dann heißt ISO 15118, bidirektional laden. Oftmals sind es nur so Insellösungen. Also es gibt zum Beispiel von einem Autohersteller ein Automodell, vielleicht auch zwei, eine passende Wallbox, die genau mit diesem Automodell bidirektional laden kann und vielleicht sogar noch einen Stromtarif, den ich auch noch brauche, damit ich überhaupt in beide Richtungen laden kann. Also das sind oft wirklich so Pilotprojekte, Inselprojekte und die betreffen überwiegend DC-Anwendung. Es gibt auch einen Hersteller, der hat eine AC, der kann das Ganze über AC, ist aber auch nicht über diesen Standard geregelt, sondern das funktioniert dann genau mit einem Auto dieses Autoherstellers mit einer Wallbox und deshalb hat sich das auch in den letzten Jahren gar nicht so durchgesetzt. Also das Problem ist, Standardisierung ist leider noch nicht so weit, wie sie sein sollte, gerade im Wechselstrombereich, wo Ladestationen deutlich günstiger sind als im DC-Bereich. Und ein anderes Problem ist die Autos. Also wenn Autohersteller ankündigen, sie sind bidirektional fähig bei ihrem Modell, dann muss man ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Was heißt das eigentlich? Sind sie nur bidirektional ready für DC? Oder ist damit eigentlich gemeint Vehicle to Load? Vehicle to Load meint, ich habe vielleicht eine Steckdose oder einen Adapter an meinem Auto und habe dann mein E-Bike daneben stehen oder eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Und dann kann ich quasi diese Kaffeemaschine betreiben oder das E-Bike laden. Dann steht meistens auch bidirektional dabei. Das heißt aber nicht, dass ich da irgendwie Strom in mein Haus laden kann. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie das heute geht, aber entweder es sind Insellösungen oder es ist nicht rechtskonform. Das heißt, deshalb gibt es gerade im Bereich AC viele Wallboxen, so wie auch bei uns der GUI Charter Core oder GUI Charter Pro Cable. Die sind Vehicle to X oder Vehicle to Home Grid, wie auch immer man das bezeichnet. Das sind unterschiedliche Anwendungsfälle. Ready. Das heißt, wir haben ein sogenanntes PLC-Modul, Powerline Communication Modul, verbaut. Und das ist die Hardware, die nach Standard erforderlich ist. Da aber softwareseitig halt noch viele Unklarheiten herrschen, wie man das Ganze umsetzt und vor allem, weil es kein Auto gibt, was mit Wechselstrom bidirektional ins Haus einspeisen kann, macht die Umsetzung aktuell noch wenig Sinn und wird daher meines Erachtens weiterhin noch 2 bis 3 Jahre brauchen. Nur leider erzählen wir das schon seit einigen Jahren. Nur mittlerweile bin ich mir da schon sicherer, dass wir jetzt doch langsam in die Richtung kommen. Aber nur eben, sofern auch Autohersteller sagen, okay, ich habe ein Auto, was mit Wechselstrom ins Haus einspeisen kann. Mhm. Dann wird es in die Richtung gehen. Ansonsten die DC-Ladelösung, da spricht man meistens von 3.000, 4.000 Euro, was allein die Wallbox kostet. Ja, krass, wenn die dann nur mit einem Auto kompatibel ist und ich habe zwei Autos zu Hause, funktioniert es leider nur mit dem einen. Also Ladekabel natürlich trotzdem, aber Und meine Empfehlung ist auch aktuell Batteriespeicher, Heimspeicher. Vor ein paar Jahren waren noch ziemlich teuer. Deshalb gab es auch bei uns viele Kunden, die gesagt haben, ah, ich habe hier so einen alten Nissan Leaf. Also, den würde ich gerne als Batteriespeicher nehmen. Den würde ich vor mein Haus stellen. Und den bewege ich gar nicht, sondern da ist die Batterie günstiger, als wenn ich mir jetzt einen großen Batteriespeicher fürs Haus kaufe. Das hat sich aber mittlerweile völlig umgedreht. Also Hausbatteriespeicher, Heimspeicher, die sind so viel günstiger geworden, dass es durchaus Sinn macht, sich vielleicht 10, 15 Kilowattstunden Batteriespeicher ins Haus zu setzen. Mhm. Und mit dem kann ich auch schon 2-3 Tage, je nachdem, was eben am Bedarf im Haus ist, autark nehmen. In Zukunft sind natürlich trotzdem E-Autos sehr wichtig, gerade für die Netzstabilisierung, dass ich eben über diese bidirektional laden kann. Nur leider ist die Technik in Wahrheit noch nicht ganz so weit.
Sind wir noch nicht so weit. Ich weiß noch, dass vor ein paar, also ein, zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel da oder wie lange das her ist, da gab es mal so diese gesetzliche, irgendwie einen gesetzlichen oder irgendwas gab es auf jeden Fall, was irgendwie vom Gesetzlichen her gekommen ist. Und das war so ein bisschen der Aufschrei, wo alle gesagt haben, bidirektionales Laden wird jetzt vorbereitet. Ja, es kommt jetzt tatsächlich, vielleicht sogar dieses Jahr, die Optimisten so. Ich habe dann auch gesagt, so, ja, cool, endlich. Aber jetzt sind ein paar Jahre, also ich glaube ein, zwei Jahre sind jetzt vergangen und das, wir sind immer noch nicht so weit. Ich hoffe jetzt tatsächlich, dass wir weiter sind in zwei Jahren. Es gibt, also ich meine gehört zu haben, dass in Japan zumindest das bidirektionale Laden funktioniert oder halt in anderen Ländern. Hast du da Beispiele von anderen Ländern, wo es bereits funktioniert?
Ja, also in Japan, da, wie gesagt, da gab es den Nissan Leaf schon vor langer Zeit. Der wird dort tatsächlich teilweise zur Netzstabilisierung eingesetzt. Allerdings ist das Ladesystem ein bisschen anders. Also das ist eher in Richtung DC und die haben einen speziellen Anschluss, der heißt CHAdeMO. Der ist in Europa so gut wie gar nicht mehr verbreitet. Mhm. Das heißt, es gab mal öffentliche Ladestationen dafür. Wurden mittlerweile überwiegend aber abgeschaltet oder abgebaut, weil sich halt in Europa der Typ-2-Stecker und der fürs langsamere AC-Laden und der CCS-Stecker fürs DC oder sozusagen Laden durchgesetzt hat. Und ansonsten gibt es einige Beispiele, wo halt Hyundai, Polestar, wie sie alle heißen, so Inselprojekte gerade durchführen und das testen. Auch von VW hört man das, genau. Nur auf den freien Markt sehen wir davon halt wenig bis gar nichts. Und ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Politik schon lange dran glaubt, dass das soweit ist. Wir hatten schon vor einigen Jahren eine Förderung für Wallboxen. Bei dieser Förderung sollten Wallboxen, die bidirektional sind, höher gefördert werden. Tja, auf der Liste gab es zwar Wallboxen, die das konnten, PC-Wallboxen, aber diese Wallboxen wurden nie verkauft. Das heißt, also sie waren in Entwicklung und wurden nie verkauft, demzufolge konnte auch niemand es beanspruchen. Jetzt gibt es wieder eine entsprechende Förderung, und zwar für das Laden im Mehrfamilienhaus, was uns jetzt hier für Bauherren vielleicht nicht so betrifft. Und auch auf dieser Liste oder auch hier werden Ladepunkte, die bidirektional sind, höher gefördert als die, die halt unidirektional laden. Es gibt genau eine Ladestation, die auf dieser Liste steht. Das ist eine DC-Ladestation und diese ist noch nicht lieferbar. Also das Problem ist das gleiche.
Und kostet wahrscheinlich auch ein Vermögen.
Ja, die kostet dann 3.000 bis 4.000 Euro. Aber schauen wir mal, ob sie überhaupt auf den Markt kommt, solange man die Fördermittel abrufen kann.
Ja.
Und was du vorhin meintest, da gab es den Aufschrei, jetzt geht's endlich los. Also da erinnere ich mich noch ans letzte Jahr, da wurde nämlich eine wichtige Regulatorik vorgenommen. Und zwar wäre es bisher immer so gewesen, wenn ich ein Netz beziehe, bezahle ich ja Netzentgelt. Und wenn ich es wieder ins Netz einspeisen würde, hätte ich auch wieder Netzentgelt bezahlt. Und diese Doppelbesteuerung, die wurde abgeschafft. Das heißt, wenn man jetzt ins Netz Geld einspeisen würde, dann müsste man nicht nochmal zusätzliche Netzgebühren zahlen. Mhm. Aber was hilft es uns, wenn wir technisch eigentlich noch gar nicht an dem Punkt sind? Es ist eine gute Voraussetzung.
Ja, aber es ist zumindest, zeigt es schon, dass man regulatorisch da das Thema auf dem Schirm hat und es in die richtige Richtung geht. Natürlich muss man da jetzt gucken, aber ich bin da total gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt. Und deswegen wäre auch jetzt nochmal die Frage an dich, wo oder wie siehst du die Zukunft der E-Mobilität oder der Wallboxen? Was dürfen wir da erwarten? Wo geht die Reise vielleicht noch so hin in diesem Bereich?
Ja, also da wird natürlich über viele Konzepte nachgedacht, auch sowas wie induktives Laden. Das heißt, ich fahre also über so eine Bodenplatte und lade das Auto so auf. Da gibt es auch Konzepte, auch den Wirkungsgrad konnte man verbessern, der war lange Zeit ein hoher Nachteil. Nur das sind Lösungen, die sind extrem teuer. Das sind Zusatzausstattungen für einige Autos, die halt eben im höherpreisigen Niveau anzusiedeln sind und Einzellösungen. Bei der normalen Wallbox, bidirektionales Laden ist in jedem Fall ein Thema für die Zukunft. Was jetzt erstmal vorher kam, kommen wird, ist über dieses PLC-Modul wird man jetzt im nächsten Jahr auch endlich lesen können, wie ist eigentlich der Batteriestand des Autos. Das heißt, vorher hat man eigentlich bei einer AC-Ladelösung eher so mit in Kilowattstunden gerechnet, weil über die Technik, die dort verbaut war, konnte man nicht rausfinden, wie ist der Ladezustand des Autos, außer man hat die Auto-API des Herstellers angezapft. Nur das ist extrem viel Aufwand und wenn der Autohersteller etwas ändert, dann ist man vielleicht wieder am Nachtreffen. Das hat man vor einer Weile bei einer deutschen Automarke gesehen, da wurde was geändert und dann kam der große Aufschrei, wir können nicht mehr aufs Auto zugreifen. Nun wird man ab nächsten Jahr wirklich den Ladezustand der Batterie sehen können und das ist etwas, was viele Menschen freuen wird, weil es wird ja viel verbreitet, lade dein Auto nur bis 80% oder halt es ja zwischen 10% und 80%. Kann man machen, ist sicherlich ein guter Ansatz. Ich persönlich sage mal so, das hängt immer davon ab, wie lange das Auto wirklich rumsteht. Ein Auto auf 100% zu laden und es dann 2-3 Wochen stehen zu lassen und nicht zu fahren, das ist nicht zum Vorteil der Batterie. Wenn man aber jetzt auf 100% lädt, dann fährt und der Ladezustand fällt dann auf 90, 85, wie auch immer, dann ist das gar kein Problem. Mhm. Nur, ja. Also das ist ein guter Anwendungsfall. Wichtig ist das zum Beispiel auch, wenn man jetzt auf einem Berg wohnt oder auf einem Hügel, dann hat man ja den Vorteil, man muss das Auto eigentlich nie voll laden, wenn man dann wegfahren will. Weil vollladen würde in dem Fall heißen, ich verschwende Energie.
Ja.
Denn Elektroautos können rekuperieren. Das heißt, wenn ich bergab fahre oder bremse, können sie wieder Energie in die Batterie zurückladen. Und das heißt konkret in meinem Fall, wenn ich zur Arbeit fahre, ich habe 900 Höhenmeter zu überwinden.
Ach, da, wow, okay.
Da kommen schon 3-4% quasi wieder zurück in die Batterie, die ich quasi gewinne. Hätte ich das zu Hause vollgeladen, das wäre quasi wirklich Verschwendung von Energie. Mittlerweile oder momentan lösen wir das so, dass wir zum Beispiel Nutzern die Möglichkeit geben, zu sagen, lade nur so und so viel Kilowattstunden, damit ich nicht voll bin. Aber in Zukunft habe ich dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, lade bis 95%.
Ja.
Und ein anderes spannender Anwendungsfall ist vielleicht für alle die ihr Auto nicht in der Garage laden. Also in der Garage hat man meistens seine Wallbox hängen. Ich stecke an, Auto fängt an zu laden oder wartet, dass PV-Überschuss oder günstiger Strom vorhanden ist und lädt da. Im Außenbereich ist es so, man traut vielleicht nicht jedem und möchte nicht, dass jeder einfach an seine Wallbox ansteckt und loslädt. Deshalb hat man hier meistens so der gängige Fall ist, dass man so einen RFID-Chip hat, den hält man an die Wallbox, dann wird der Ladevorgang freigeschaltet und das Auto, was dem dort dran steht, ist berechtigt zu laden. Und in Zukunft wird es dann über dieses PLC-Modul auch so sein, dass man Plug and Charge umsetzen kann. Das heißt, ich stecke ein, die Wallbox hat ganz am Anfang mal gelernt, dieses Auto, das darf bei mir laden. Und wenn ich dann das nächste Mal anstecke, dann weiß die Wallbox schon, aha, das Auto darf hier laden. Entweder es fängt gleich an oder wartet eben noch auf PV-Überschuss oder wie auch immer. Und jeder andere, der ansteckt, der kann eben nicht laden, weil er weder über den RFID-Chip noch über ein angelerntes Auto verfügt. Und ich denke, das sind so immer mehr Komfortzugewinne, die ich Schritt für Schritt einführen kann. Und ich glaube, da sind nach oben hin kreisen noch viele Gedanken, wo das hingehen kann. Aber wo wir in 50 Jahren stehen, das kann keiner sagen. Wer hätte vor 30 Jahren gesagt, dass es mal dieses Smartphone gibt, was mittlerweile jeder benutzt, oder die Schreibmaschine setzt plötzlich nicht mehr notwendig. Also Technologie ändert sich. Das ist ein völlig normaler Prozess. Vor allem
in viel kürzeren Zyklen mittlerweile. Richtig. Immer, ne? Ja, ja. Richtig. Das ist total interessant, ja.
Und von daher ist auch wichtig, wenn man sich eine Wallbox zulegt, dass die eben updatefähig ist. Das heißt, dass man über Internet auf Firmware-Updates oder App-Updates und ähnliches eben hochladen kann, so dass ich meine Wallbox immer auf den neuesten Stand bringen kann.
So, und davon gehe ich mal aus, dass das bei GoE der Fall ist.
Ganz genau.
Sehr schön. Ja, wow. Also ich glaube, wir haben jetzt echt einen Rundumschlag gemacht von den Grundlagen bis hin, welcher Prozess dahinter steckt, wenn man jetzt tatsächlich die Wallboxen halt eben anmelden möchte, einbauen möchte, betreiben möchte, dynamische Stromtarife, 16 Ampere Anschlüsse, die man vielleicht in der Garage hat, etc., bis hin zum Handling und bidirektionales Laden und die Zukunft. Das finde ich jetzt sehr, sehr schön. Ich sag immer dazu, wenn ich eine dumme Wallbox habe, dann stecke ich den Stecker rein und die lädt. Ich stecke der Stecker raus und die lädt nicht. Wenn ich aber eine smarte Wallbox habe, dann muss ich mir eigentlich, ich bei einer dummen Wallbox lade ich dann, wenn der Bedarf da ist, ja. Und bei einer smarten Wallbox eigentlich müsste ich mir doch eine Gewohnheit aufbauen, die ich dann habe. Das heißt, immer wenn ich mit dem Auto nach Hause komme, egal, ob es morgens, abends, am Wochenende oder unter der Woche ist, weil das ist ja auch so ein Argument, ja, wann soll ich ein Auto laden? Ich bin immer tagsüber auf der Arbeit und wenn ich komme, ist keine Sonne da. So, wenn ich mir aber zur Angewohnheit mache, ich komme mit dem Auto nach Hause, Vorfahrt, Garage, wie auch immer, ich stelle das Auto ab, ich stecke den Stöpsel rein und das ist eine intelligente Wallbox, die ich habe und die ist nur darauf eingestellt, dass die den Stromüberschuss lädt, dann habe ich mir die Gewohnheit gemacht und das Auto lädt automatisch einfach auf, kostenlos frei. Ja? Und dann habe ich das doch am meisten und am besten genutzt. Und wenn ich weiß, dass ich morgen 300 Kilometer fahren muss, dann stelle ich das in der App um und dann ist gut. Oder das ist doch die Lösung für uns alle, oder nicht?
Ganz genau. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viel ich wirklich unter der Woche fahre. Unter Umständen weiß ich, am Wochenende wird die Sonne scheinen und ich fahre nicht so viel, dann zählt natürlich auch nicht jeden Tag Anstütze.
Genau. Genau. Aber das ist immer so ein bisschen das Argument, was immer wieder kommt, so, wo ich denke, muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein, dass das.
Aber andererseits, es glauben ja auch viele, dass sich E-Auto laden und so weiter nur lohnt, wenn man PV-Überschuss hat oder wenn man PV-Anlage hat. Das stimmt ja gar nicht. Generell ist auch auf 100 Kilometer gesehen mit dem normalen Haushaltsstromtarif sind 100 Kilometer ein E-Auto fahren immer günstiger, als wenn ich jetzt an die Tankstelle fahre und dort ein Liter Benzin für meine 100 Kilometer eintacke.
Genau, das ist die Betrachtungsweise. Und selbst wenn ich gar keine Möglichkeit habe, mir eine PV-Anlage aufs Dach zu packen oder wie auch immer, was ich auf jeden Fall machen kann für einen schmalen Taler, ist ja natürlich auch so ein Balkonkopfdeck aufzubauen. Ja? Also nochmal zusätzlich. Und das heißt, wenn ich sowieso schon Vorteile ohne PV auf dem Dach oder Balkonkraftwerk, wie auch immer, wenn ich da schon die Vorteile habe, dann habe ich umso mehr einen Vorteil, wenn ich noch ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt, was er dann machen kann, eben da hätte und hätte noch einen riesigeren Vorteil, wenn natürlich das ganze Dach mit PV bestücke und dann habe ich natürlich kostenfrei die Mobilität, die ich dann nutzen kann, oder? Also es ist...
Ja, natürlich muss man beim Balkonkraftwerk beachten, die Leistung reicht meistens nur dafür aus, den normalen Haushaltsstrombedarf zu decken.
Ja.
Und in der Regel, man muss auch beachten, ein Auto kann erst mit 6 Ampere laden. Das sind ungefähr 1,4 kW Ladeleistung. Das heißt, das Balkonkraftwerk alleine wird nicht genug Leistung bringen, um jetzt den Start des Autos oder das ausschließliche Laden mit dem Überschuss auf dem Balkonkraftwerk zu leisten. Das wird nicht geschehen, aber ich kann natürlich
Ja.
schon ein bisschen Netzstrom und Strom aus dem Balkonkraftwerk kombinieren.
Genau, fürs E-Auto, fürs Laden ist es natürlich nichts, klar, richtig. Aber es entlastet zumindest meine Verbraucher, die ich dann sonst im Haushalt habe, ne? Und wenn ich dann die 800 Watt, klar, die sind auch schnell aufgebraucht und so weiter. Ja, das ist keine Riesen, aber es sind auch, wenn man ehrlich ist, sind das halt zwei Paneele, die da irgendwo sind. Ja, braucht man auch nicht viel erwarten. Aber trotzdem ist es eine gewisse Entlastung für den Haushaltsstrom. Und dann habe ich natürlich dann wieder die Kapazitäten oder die Möglichkeit, halt eben das Geld für das normale Laden zu bekommen. Ja, also ich glaube, wir haben viele gute Fragen, die man zu dem Thema hat, hier beantworten können heute. Wenn ihr trotzdem noch eine Frage habt, dann schickt mir gern die Frage an info@bauherr-werden.de oder wir würden auch nochmal die Kontaktdaten von GoE in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch auch gern dahin melden, dahin wenden. Ansonsten würde ich dir nochmal das Schlusswort übergeben. Und dann würden wir auch abschließen.
Ja, danke, Maxim. Und ich kann generell noch empfehlen, man kann sich auch gut über E-Mobilität im Internet informieren. Und es kommt auch relativ häufig vor, dass GoE dazu eine Aussage trifft. Also einfach mal bei Google oder bei YouTube die Frage, die man zur E-Mobilität hat. Und mit etwas Glück kommt dann sogar direkt eine Frage, wird die Frage von GoE beantwortet. Und man kann dort echt viel lesen oder auch auf dem YouTube-Kanal nachschauen für die, die es nicht so unbedingt lesen wollen. Und da geht es nicht nur um Wallboxen, sondern geht es auch darum, wirklich PV-Überschussladen zu verstehen. Wie ist das mit diesem Paragraph 14a? Welche Wallbox brauche ich? 11, 22 kW? Ganz, ganz viele Fragen rund um die E-Mobilität werden da beantwortet. Und wer da noch Fragen hat, einfach mal reinschauen, suchen und die passenden Antworten werden kommen. Und wer sich dann vielleicht näher mit einer Wallbox beschäftigen will, kann natürlich auch direkt auf go-e.com gehen und sich einfach mal die Wallboxen anschauen, die dort in Frage kommen. PV-Überschussfähig und smart sind sie alle. Aber es gibt natürlich kleine Feinheiten und Unterschiede. Das kann man sich dann auch direkt auf der Website vergleichen.
Super. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Es war auch wirklich sehr, sehr informativ. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.
Den wünsche ich auch, Maxim. Danke und schönen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.